Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Herzlich willkommen bei Fokus. Um Leben und Sterben geht es heute in Fokus. Angesichts einer bedrohlichen Krankheit sind wir stärker als noch vor der Covid-19-Bedrohung mit Tod und Sterben konfrontiert. Viele von uns, die bisher keinen Gedanken daran verschwendet haben, entkommen dem Thema nicht mehr. Unser heutiger Referent ist Dr. Silvester Walch. Im Bildungshaus St. Arbogast sprach er über die transpersonale Dimension des Sterbens, über den Zusammenhang zwischen Leben und Tod. Sterben, so sagt er, heißt radikal loslassen lernen.
Die Frage nach dem Sterben konfrontiert uns mit der Sinnfrage des Lebens, die sich durch die Tatsache der Endlichkeit unseres Daseins aufdrängt. Aus diesem Wissen um den Tod erwächst auch das Bedürfnis, herauszufinden, was den Wert des Lebens ausmacht. Wer also den Tod in sein Bewusstsein einbezieht, erweitert und bereichert sein Leben. Der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod ist jedoch von einer eigenartigen Zwiespältigkeit geprägt. Einerseits gibt es kaum Nachrichten, auch heutzutage noch mehr verstärkt, Filme oder Zeitungen, in denen nicht gestorben wird. Andererseits fällt es außerordentlich schwer, etwa mit Angehörigen über ihren nahen Tod zu sprechen, geschweige denn, sich offen mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Menschen das Faktum ihrer Vergänglichkeit und Verletzbarkeit unbewusst auch als eine Art narzisstische Kränkung erleben. So ist es nicht verwunderlich, dass Verjüngungsmittel und Anti-Aging-Programme Hochkonjunktur haben. Die Angst vor dem Lebensende ist oft eine Angst vor dem Älterwerden, vor Krankheit, Isolation und Hilflosigkeit. Deshalb rückt häufig nur die defizitäre und pathologische Seite des Sterbens in den Vordergrund. Dabei wird aber übersehen, dass sich Leben erst durch seine Zeitlichkeit, die den faszinierenden Prozess von Werden und Vergehen hervorbringt, entfalten kann. Für François Cheng weckt das Bewusstsein unserer Endlichkeit auch den Wunsch nach Verwirklichung des uns Möglichen, nach Überschreitung des Bestehenden, nach Transzendenz. Der Tod ist also nicht der Feind des Lebens, sondern sein unverzichtbarer Bezugspunkt, um den herum sich Leben aufbauen und als sinngeleitetes Geschehen organisieren kann.
Wenn wir über das Sterben nachdenken, müssen wir auch über den Sinn des Lebens nachdenken, sagt Walch. Was macht den Wert des Lebens aus? Wer also den Tod in sein Bewusstsein einbezieht, sagt er, erweitert und bereichert sein Leben. Wir tun aber genau das Gegenteil. Wir sprechen nicht oder zu wenig über den Tod und das Sterben. Wir wollen uns damit nicht konfrontieren. Dabei gilt es für uns Menschen, wichtige Fragen zu beantworten. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Existieren wir in irgendeiner Form weiter, über den Tod hinaus? Welchen Sinn haben Krisen, schwere Krankheiten oder Katastrophen? Wozu leben wir und was macht das Leben lebenswert? Silvester Walch hat Psychologie, Psychiatrie, Psychopathologie und Philosophie an der Universität Salzburg studiert. Walch hat sich mit unterschiedlichen therapeutischen Methoden im Bereich der humanistischen Psychologie und der klinischen Psychologie beschäftigt. Er ist Ausbildner für verschiedene therapeutische Anwendungen. Was ist nun unter Transpersonal zu verstehen?
Der Begriff Transpersonal wurde 1969 von Abraham Maslow, einem Mitbegründer der humanistischen Psychologie, in seinem berühmten Artikel »Die Reichweite der menschlichen Natur« eingeführt. In seinen Forschungen über grundlegende Strebungen und Motivationen fand er heraus, wie wichtig für den Menschen das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist. Denn der Mensch ist nicht nur das, was er ist, sondern auch das, was er sein könnte. Um dies zu erkunden, untersuchte er Personen, die er als selbstverwirklicht einstufte. Dabei entdeckte er, dass für sie nicht nur das persönliche Glück, wie es oft missverstanden wird, Selbstverwirklichung, da geht es ums persönliche Glück, im Mittelpunkt steht, sondern viel mehr Werte wie Menschlichkeit, Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Güte und ganzheitliche Verantwortung. Darüber hinaus berichteten die Probanden von sogenannten Peak Experiences, wie man in der Fachsprache sagt, Gipfelerlebnissen, als Zuständen spontan erweiterten Bewusstseins und Flow-Empfindens, so wenn wir plötzlich uns von etwas durchrieselt fühlen, sowie dem Erleben transzendenter Verbundenheit, ähnlich den von Mystikern beschriebenen Einheitserfahrungen. Also wenn sie sich mit allem, mit jedem, mit der ganzen Welt verbunden fühlen. Früher habe ich immer gedacht, wenn jemand sowas erzählt, der fühlt sich mit allem verbunden. Wo gehört der jetzt hin? Das Kernanliegen der transpersonalen Psychologie ist es, sich mit Hilfe erweiterter Bewusstseinszustände an verborgene Lebensprozesse und die großen Fragen des Seins wieder heranzutasten, denen die herkömmliche Psychologie gewöhnlich ausweicht, um nicht als unwissenschaftlich zu gelten. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Existieren wir in irgendeiner Form weiter über den Tod hinaus? Welchen Sinn haben Krisen, schwere Krankheiten oder Katastrophen? Wozu leben wir? Und was macht das Leben lebenswert? Sie zielt, und das ist der wesentliche Punkt, warum es auch nicht gefährlich ist, wenn man die Spiritualität in die Psychotherapie einbezieht. Weil es geht hier nicht um Dogmatik. Sie zielt dabei nicht auf vorgegebene Glaubenssätze oder bestimmte Überzeugungen, sondern auf die Öffnung hin zu einer tiefergehenden und erweiterten Seinserfahrung, das heißt, zu einer die Person transzendierenden Wirklichkeit. Denn der Mensch ist mehr als nur Persönlichkeit, Lebensgeschichte oder ein Ensemble von Rollen. Die transpersonale Psychologie sieht ihn getragen von etwas Größerem und durchdrungen von dem grenzenlosen Einen. Diese universale Dimension des Seins kann jedoch nur durch persönliche Erfahrung berührt werden. Wer erkennen will, wer er wirklich ist, muss die Tür nach innen aufstoßen. Um Zugänge zu tieferen Schichten der Existenz zu gewinnen, können auch Techniken behilflich sein, die veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen, wie etwa der von Stanislav Grof begründete Praxisweg der transpersonalen Psychologie, das holotrope Atmen. In den letzten 30 Jahren durfte ich viele, viele Menschen bei der Anwendung dieser Methode begleiten, bei der beschleunigtes Atmen, Hyperventilation, um so einen Zugang in die Transwelt zu schaffen, erlebnisfördernde Musik und prozessorientierte Körperarbeit im Vordergrund stehen. Und ich möchte ganz kurz schildern, was mir eine Seminarteilnehmerin aufgeschrieben hat, was sie während dieses Prozesses erlebt hat. dann spürte ich, wie sich eine sehr starke Kraft zentrierte im unteren Bauchraum und begann, nach oben zu steigen. Ich spürte alle Organe, den ganzen inneren Bauchraum, genau und differenziert, überflutet durch diese Kraft und Wärme. Ich merkte, es war eine umfassende, totale Liebe. Es war viel zu stark, blieb nicht in mir, sondern brach über meinen Körper hinaus. Vor mir lag jetzt das ganze Universum, ruhig, majestätisch und klar. Ich nahm wahr, dass alles, jeder Mensch und alle Gegenstände durch feine Energieströme miteinander verbunden sind. Das Gefühl von Liebe und Schönheit wurde noch stärker. Ich kam fast an meine Grenzen, dieses schöne und unglaublich intensive Gefühl aushalten zu können, und merkte, wie mir wahrscheinlich schon die ganze Zeit Tränen liefen. Derartige Erlebnisse haben einerseits eine starke innere Wirkung für die betreffende Person, werden aber andererseits von Außenstehenden oft äußerst skeptisch aufgenommen. Die Psychoanalyse nach C.G. Jung, wie wir wissen, betont, dass der Mensch auf dem Weg zur Individuation auch einen Prozess zur Anerkennung des Unendlichen zu durchlaufen hat, denn man wird erst dann vom Fluch der Krankheit erlöst, so sagt er, wenn man zu den numinosen Erfahrungen gelangt. Sogar die wissenschaftliche Psychologie nähert sich inzwischen etwas diesen Einsichten, die uns aus spirituellen Kontexten schon lange bekannt sind. Wenn sie etwa der Frage nach dem wahren Glück des Menschseins nachgeht, wie auf einem ihrer Weltkongresse. Zusammengefasst besagen die dort vorgestellten empirischen Studien, dass der Mensch dann ein zufriedenes Leben führen könne, wenn er sich positiven Aspekten des Lebens öffnet, wertvolle Ziele verfolgt, sich für andere Menschen einsetzt und ihnen hilft, anderen gegenüber positive Gefühle ausdrücken kann. Die erweiterte Sichtweise der transpersonalen Psychologie, wie ich sie eben geschildert habe, hilft uns sehr, mit den Herausforderungen und Prozessen des Älterwerdens, die wesentlich zum Phänomen der Sterblichkeit gehören, umzugehen. Unsere körperliche Konstitution beginnt sich ja schon in jungen Jahren oft unmerklich abzunutzen. Beispielsweise vermindert sich bereits ab dem 30. Lebensjahr die Herzleistung. Ab 40 verlieren die Muskeln an Masse. Ab 50 schwindet die Dichtigkeit der Knochen. Ab 60 fehlt im Schnitt ein Drittel der Zähne und so weiter. Mit fortschreitendem Alter werden wir auch krankheitsanfälliger, unsicherer und auch vergesslicher. Diese Prozesse nicht als Makel, sondern als zum Leben selbst gehörig anzuerkennen und ihnen mit Gelassenheit und Selbstmitgefühl zu begegnen, ist die eigentliche Herausforderung. Otto Marquardt rät uns in dem Büchlein Endlichkeitsphilosophisches, nicht das Rad der Zeit durch senilen Ehrgeiz zurückdrehen zu wollen, sondern allmählich dem, das ist so, gegenüber dem, so sollte es sein, einen Vorrang einzuräumen. Wenn wir diesen Einschränkungen, die sich zwangsläufig, manchmal stillschweigend, manchmal an der Oberfläche, wenn wir diesen Einschränkungen mit einer Portion Humor und Selbstironie begegnen, können wir uns getrost der Wirklichkeit stellen und uns gleichzeitig erlauben, uns selbst unterbieten zu dürfen. Dies bewahrt uns auch vor Überforderungsstress, der aus der Fehleinschätzung des eigenen Leistungsvermögens und illusionären Zukunftserwartungen resultiert. Der enger werdende Zeithorizont im Alter lässt es ratsam erscheinen, den eigenen Lebensprozess oder Lebensrhythmus entsprechend anzupassen. Einerseits ist es notwendig, einen Gang zurückzuschalten. Das bedeutet, nicht mehr alles erreichen zu wollen, was ich mir vielleicht noch vorgenommen habe. Andererseits aber auch gezielt und möglichst unverzüglich das noch anzupacken, was mir wirklich wichtig und notwendig erscheint, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ein solches Umdenken tritt meist nicht von selbst ein, solange sich das Leben in gesicherten Bahnen bewegt. Angestoßen wird es in der Regel durch Krisen, Krankheiten oder einschneidende Ereignisse, wozu besonders die leibhaftige Erfahrung von Todesnähe zählt. Wenn ich mich im Folgenden an eine Phänomenologie oder Beschreibung des Erlebens in Todesnähe herantasten werde, ist mir selbstverständlich bewusst, dass diese Erkenntnisse auf subjektiven Erfahrungsberichten beruhen. In den späten 80er Jahren hat die Nahtodesforschung, auch ein bedeutender Zweig der transpersonalen Psychologie, mit eindrucksvollen Aussagen Aufsehen erregt. Aufgrund von Interviews mit Personen, die klinisch tot waren und wieder ins Leben zurückgekehrt sind, haben unter anderem Raymond Moody, Kenneth Ring und Elisabeth Kübler-Ross herausgefunden, dass deren Erfahrungsinhalte eine ähnliche Struktur aufwiesen, aber nicht nur in unseren Breitengraden, sondern auch rund um die Welt. Menschen in Todesnähe unterschiedlicher Herkunft und kulturellen Hintergrundes erlebten nach diesen Berichten eine oder mehrere der folgenden typischen Sequenzen. Sie sahen einen Tunnel bzw. eine dunkle Verengung, die sie passieren mussten. Am Ende des Tunnels kam es immer wieder zu Lichtvisionen und euphorischem Gefühlserleben, auch zur Begegnung mit verstorbenen Verwandten, so wie sie berichteten, die auf sie zu warten schienen. Bedeutsame Stationen ihres Lebens liefen wie in einem Film vor ihren inneren Augen ab, begleitet von einer Neubewertung früherer Einstellungen und Handlungen, wobei liebevolles Tun von damals oder im Leben mit angenehmen Gefühlen, destruktive Verhaltensweisen häufig, und das war sehr interessant, mit den Schmerz- und Trauerempfindungen der seinerzeit Betroffenen einhergingen. Insgesamt erlebten sich Menschen, die in Todesnähe waren, nachher lebendiger, freudiger, friedvoller und verbundener, als sie sonst im gewöhnlichen Leben erlebt haben. Auch außerkörperliche Wahrnehmungsperspektiven wurden berichtet, wie etwa die Sicht von oben auf die Unfallstelle oder den Operationstisch mit der deutlichen Wahrnehmung dessen, was von den dort Anwesenden gesprochen wurde. Nahtodeserfahrungen eignet eine außerordentliche Intensität des Erlebens, sowohl von Glücks- aber auch von Angst- und Bedrohungszuständen. Eine tiefgehende Befreiung von einengenden Wahrnehmungsgewohnheiten eröffnet aber dabei nicht selten neue Wege, der Sinnstiftung, die eine grundlegende Umorientierung der Lebensgestaltung ermöglichen. So fühlten sich etwa Suizidgefährdete in der Folge der Nahtodeserfahrungen für immer, ob das dann auch stimmt, hat man dann nicht weiter untersucht, aber sie haben das da erzählt, von ihrer selbstdestruktiven Neigung befreit. Wie überhaupt sich das Leben von Menschen mit derartigen Erfahrungen danach oft tiefgreifend verändert hat, und zwar meist in Abkehr von einer egoistischen und materialistischen Grundeinstellung. Bronivon resümierte die markantesten Einsichten von Todgeweihte in ihrem Buch »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen«. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Von der seriösen Wissenschaft wurden die Ergebnisse der Nahtodesforschung oft kritisch beäugt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie oft als Beweis für ein Weiterleben nach dem Tode angeführt wurden. Andererseits ist die aus der Hirnforschung bekannte Tatsache, dass sich derartige Zustände wie auch mystische Einheitserlebnisse in tiefer Meditation jederzeit durch Reizung bestimmter Gehirnareale evozieren lassen, noch kein Beleg dafür, dass es sich um wahnhafte Vorstellungen handelt. Es beweist ja nur, dass intensive psychische und spirituelle Erscheinungen auch durch körperliche Interventionen ausgelöst werden können, wie natürlich auch umgekehrt. Sehr wertvolle Einsichten gewähren uns auch die Erfahrungsberichte von Sterbebegleitern, die vor allem die Bedeutung des Loslassens und Vertrauens für die Bewältigung der letzten Wegstrecke des Lebens thematisieren. Monika Renz kommt in ihren Büchern Zeugnisse Sterbender und von der Chance, wesentlich zu werden, zu dem Schluss, dass sich im Spannungsfeld von Festhalten wollen und loslassen müssen, von Urangst und Urvertrauen, wichtige Reifungsschritte vollziehen können. Es geht darum, loszulassen von allem, was wir haben und was wir zu sein glauben. Das ist jedoch nicht so einfach. Denn im Angesicht des Todes, so Renz, wird man von dem eingeholt, wovor man im Leben davongelaufen ist. Gleichzeitig werden, so fand sie weiter heraus, manchmal unbewusste oder verdrängte Aspekte zu sichtbaren inneren Ereignissen. Es kann sein, dass verdrängte Wut, jemand, der ein Leben lang Wut verdrängt hat und immer nur sanft gelächelt hat, plötzlich in dieser Todesnähe durchbrechen und nicht bearbeitete Konflikte szenisch vor dem inneren Auge ablaufen. Die Sicherheit, die zuvor von materiellen Gütern und sozialem Prestige verbürgt schien, wird fragwürdig und bricht in dieser Todesnähe zusammen. Sie muss aufgegeben werden, denn sonst entstehen Verhärtungen, die in eine Verweigerung, in ein Nein dem Sterben gegenüber führen. Dabei durchschreiten wir natürlicherweise Gefühle übermächtiger Angst, grenzenloser Ohnmacht, radikaler Einsamkeit und verzweifelter Ausweglosigkeit. Dazu gehören manchmal auch, so wie es berichtet wird, Erfahrungen der Schwere, eines starken Drucks und des allmählichen Verlustes der Fühlungnahme mit der physischen Welt. Es gibt in diesem Moment kein Zurück mehr. Die Entscheidungen sind uns komplett aus der Hand genommen und wir sind den weiteren Abläufen hoffnungslos ausgeliefert. Der Prozess steuert auf einen Zustand der Unumkehrbarkeit und Endgültigkeit zu. Das Herz ist nicht mehr in der Lage, Blut bis in die Fingerspitzen und Zehen zu pumpen, denn dieses wird im Kernbereich des Körpers gebraucht. Die Füße werden kalt und der Atem verflacht allmählich.
Fokus. Hintergründig, tiefgehend, berührend.
Wenn nun die letzten Lebensregungen zum Erliegen kommen und auch die Sinne mehr und mehr verdämmern, hat man nur noch eine Chance, nämlich Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem, was geschieht und zu dem, der ich dann bin. Es ist wie ein letztes großes Ausatmen. Wenn wir aber weich werden und dem Prozess zustimmen, kann hinter der Verlust- und Vernichtungsangst das Tragende durchscheinen und Vertrauen in die Tiefe entstehen. Dies fällt natürlich leichter, wenn es gelingt, zuvor wichtige Aspekte des Lebens zu bereinigen oder zu integrieren. Gerne denke ich in diesem Zusammenhang an meinen Vater, den ich in den letzten Wochenenden seines Lebens begleiten durfte. In berührenden Gesprächen blickte er nochmals auf sein Leben zurück. Er lebte die eine oder andere Szene hautnah wieder und teilte mir sein großes Bedauern mit, dass er mich zeitlebens nicht richtig wahrgenommen habe. Mutig lüftete er auch Familientabus und stellte sich seiner Verantwortung für Handlungen, die er im Nachhinein als Fehler ansah. Die Konfrontation mit diesen Schattenaspekten ist enorm wichtig, denn sie löst innere Widerstände und entkrampft die angespannte Situation. Sie vereinte alle Beteiligten in einer liebevollen und öffnenden Atmosphäre. In Todesnähe, wenn der Mensch noch Wandlung und Reifung zulassen kann, noch an der Schwelle des Todes, ist es möglich, mit sich und auch mit problematischen Lebensumständen ins Reine zu kommen, und sei es auch nur durch unscheinbare Zeichen des Verstehens und des Verzeihens. Wenn wir den Sterbenden unaufdringlich dabei unterstützen, abgespaltene Gefühle wahrzunehmen, peinlich Verschwiegenes mitzuteilen und zu integrieren, offene Konflikte zu bereinigen und sich vielleicht für Fehltritte zu entschuldigen, dann kann auch ohne Vorbehalte das gewürdigt werden, was im Leben gut gelaufen ist. Es ist besonders wichtig, bei Zeiten über das Sterben zu sprechen und eine gute Atmosphäre für den Übergang vorzubereiten. Oft unterbleibt dies aus der falschen Angst davor, damit Resignation und Hoffnungslosigkeit zu bekunden. In einer ruhigen und besinnlichen Gesprächssituation, ohne mahnende und wertende Untertöne, ergeben sich von selbst geeignete Anknüpfungspunkte. Man muss keine besonderen Interventionen dabei machen. Wenn die Begleiter dem auftauchenden Material, also das, was spontan zugänglich wird, und der seelischen Dynamik, die sich zeigt oder aktualisiert, wertschätzend und verständnisvoll begegnet, kann sich eine integrierende Lebensüberschau eröffnen, auch und gerade dann, wenn sich Negatives und Belastendes artikulieren sollte, wie etwa nicht wahrhaben wollen des nahenden Endes, feilschen um das Leben, Zorn oder Verbitterung und so weiter. Dabei ist es wichtig, ähnlich wie in der Psychotherapie, sich von dem, was sich offenbart, leiten zu lassen und auf keinen Fall Ratschläge von oben herab zu geben. Durch die Lockerung der psychischen Abwehr des Sterbenden werden Inhalte des Unbewussten so stark mobilisiert, dass sie ins Bewusstsein drängen. So können sich archetypische Bilder, wie etwa das Erfasstwerden von einem Strudel oder einer stürmischen Meereswelle, mit persönlichen Szenen wie das Erleben von Schmerz durch Misshandlungen in rascher Abfolge mischen. Dabei ist es ratsam, alles zuzulassen, was sich zeigen möchte, ohne es zu dramatisieren. Wir wissen aus der therapeutischen Praxis, dass nur wirklich das losgelassen werden kann, was zunächst in seinem So-Sein anerkannt, durchlebt und gewürdigt wurde. Körperkontakt, wie zum Beispiel das Halten der Hand, kann dabei Sicherheit vermitteln, das Durchgehen erleichtern und das Vertrauen in den Prozess stärken. Dabei ist es wichtig, dem Sterbenden zu vermitteln, dass wir ihn gern haben, schätzen, aber uns nicht an ihn klammern, sondern einverstanden sind, wenn er von uns geht, weil wir selber alle einmal vor diesem letzten Schritt stehen.
Referent in Fokus ist heute der Buchautor Silvester Walch. Er hat Psychologie, Psychiatrie und Psychopathologie studiert. Wie können nun Menschen ein zufriedenes Leben führen? Indem sie positiv denken, Positives sehen, wertvolle Ziele verfolgen, Nächstenliebe üben, sich für andere einsetzen, sich anderen gegenüber positiv verhalten und äußern. Gerade in schwierigen Zeiten, sagt Silvester Walch, unser heutiger Referent, lässt sich jene Tür finden, die nach innen aufgeht. Dadurch kommen bisher verborgene Potenziale zutage. Wir kommen auf neue, gute Lösungen. Wir kennen das alle. Es gibt Menschen, die in Krisensituationen über sich hinauswachsen. Wenn das passiert, können wir uns dem Leben stellen. Lernen anhand von Krisen und deren Bewältigung ist möglich.
Jetzt möchte ich Ihnen noch eine kleine Übung, es geht noch weiter, noch einige Zeit, aber dazwischen möchte ich Ihnen vielleicht eine kleine Übung anbieten. Und ich bitte Sie, für einen Augenblick auf dem Stuhl ein bisschen nach vorne zu rücken, sodass sich das Rückgrat über dem Becken zentrieren kann. Die Füße bitte flach auf dem Boden aufstellen. Und so trotzdem, auch wenn ich gerade und aufrecht und würdevoll sitze, gleichzeitig entspannt zu sein. Es ist nicht immer ganz leicht, diese Balance zu finden zwischen aufrecht, offen, würdevoll und entspannt, komfortabel. Und dann lassen Sie bitte die Augen auch zufallen und nehmen ganz bewusst Kontakt zu Ihrem Atem auf. Einfach hinspüren, ich atme ein, ich atme aus. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als den Atem bewusst zu registrieren und ihn dann vielleicht auch ein bisschen tiefer strömen zu lassen. Und Sie spüren dabei auch, wie sich Ihr Herz öffnet und Sie sich ein bisschen mehr im Einklang mit sich selber fühlen. Nun erlauben Sie mir, zwei Fragen zu stellen und Sie registrieren einfach, welche Antworten dazu spontan aufsteigen. Wenn ich morgen sterben würde, was täte mir leid, nicht gelebt zu haben? Wenn ich morgen sterben würde, was täte mir leid, nicht gelebt zu haben? Einfach nur registrieren, was da gegenwärtig wird. Und dann darf ich Ihnen auch noch eine zweite Frage stellen. Wenn ich morgen sterben würde, was würde ich heute noch in Ordnung bringen? Wenn ich morgen sterben würde, was würde ich heute noch in Ordnung bringen? Dann lassen Sie allmählich auch wieder die Übung ausklingen. Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Wie immer Ihre Antworten im Einzelnen ausfallen, Sie werden versucht haben, für Sie Wichtiges von Nachrangigem zu unterscheiden. Loslassen zu lernen, die vielen kleinen Tode zu sterben, ist eine Kunst, die es schon während des Lebens einzuüben gilt. Abschiede, unerfüllte Wünsche, zerbrochene Hoffnungen oder unwiederbringliche Verluste. Es gibt keine Veränderung ohne Krise, ohne Loslassen vom Alten kein Einlassen auf Neues. Nur wenn wir uns mehr und mehr auf das Wagnis des Stirb und Werde einlassen, sind wir imstande, uns von der Fixierung auf unser Ego oder auf Materielles oder auf Prestige zu lösen und in unserem höheren Selbst zu verankern, das uns auch durch schwierigste Phasen des Lebens zu tragen vermag. Halte inne und höre, was aus der Stille deines Wesens kommt. Das ist die Botschaft vieler spiritueller Lehrer. Denn der Mensch kann trotz der fundamentalen Erfahrung seiner Geworfenheit, wie es Heidegger formuliert, trotz der unberechenbaren Wirren des Schicksals, stets auf etwas vertrauen, das ihn trägt, sein Innerstes. Es gibt einen Begriff, der sowohl in der Psychologie wie auch in der spirituellen Literatur und auch in der transpersonalen Literatur für dieses Zentrum steht, das Selbst. Nach allgemeiner Überzeugung unterschiedlicher psychologischer Richtung steht das Selbst in einer ganz einfachen, basalen Definition einerseits für den Gesamtumfang der Person, also alles, was ich als zu mir gehörig wahrnehme, und andererseits für den wesenhaften Kern, also das, wenn wir Goethe folgen wollten, was den Menschen im Innersten zusammenhält. Es gibt dem Individuum dieses Selbst durch seine beständigen Integrationsleistungen die Sicherheit, bei allen Veränderungen, die es erfährt, gestern, heute, morgen, das Gleiche zu sein, also eine unveränderte Subjektivität zu verkörpern. Das bedeutet, ich bin heute 70 Jahre alt und bin Silvester. Ich war mit 5 Jahren Silvester. Ich war mit 13 Jahren Silvester. Um das zu erkennen, dass wir diese unveränderbare Subjektivität haben, braucht es diese Integrationsleistung des Selbst. Dies ist jedoch nur dann wirklich möglich, und das wissen wir als Psychotherapeuten oder Leute, die im klinischen Bereich arbeiten, wenn durch sichere Bindungserfahrungen in der Kindheit gute und stabile innere Strukturen aufgebaut worden sind. Die klinische Psychotherapie weiß, dass schwere psychische Störungen oft auf ein verletztes, personales Selbst zurückgehen. Wer etwa von seinen Eltern ständig abgewertet wird, wird vielleicht mit tiefen Ängsten konfrontiert, wenn er autonome Entscheidungen treffen soll oder seinen eigenen Weg gehen will. Wir wissen das. Das ist fast unmöglich dann, weil man immer diese Abwertung in sich trägt. Durch frühe Erfahrungen, beispielsweise auch von Gewalt, basale Defizite von Geborgenheit oder chronische Konflikte in der Familie, zieht sich das langsam sich entwickelnde, das wachsende Selbst oder entstehende Selbst zusammen und erzeugt eine vor der bedrohlichen Welt schützende Fassade, eine Art Scheinpersönlichkeit. Wenn wir oft so sagen würden, das ist der nicht wirklich so, wie er ist. Der innere Boden wird dabei als brüchig und instabil empfunden, sodass solche Menschen auch in sich selbst keinen Halt finden können. Darum ist es so wichtig, Wärme, Geborgenheit, Verlässlichkeit, Sicherheit. Gerade für Babys, für kleine Kinder und so weiter. Befreite Selbst vermag jene Kräfte zu mobilisieren, die die persönliche Entwicklung vorantreiben und zur kreativen Auseinandersetzung mit den Lebensumständen befähigen. Im Wesenskern des Menschen wirkt also eine Kraft, die weit über die Person hinausgeht. Sie stellt die Beziehung zu einer kosmischen Dynamik her, die nach C.G. Jung auch als Gott in uns bezeichnet werden kann. Die Anfänge unseres ganzen seelischen Lebens scheinen unentwirrbar aus diesem Punkt zu entspringen und alle höchsten und letzten Ziele scheinen auf ihn hinzulaufen. Zitat Ende. In uns selber können wir diese Ursprungsquelle unsere Identität entdecken. Ohne sie jedoch mit unseren herkömmlichen Begriffen und Konzepten zureichend erfassen zu können. Erfahrbar ist sie jedoch an den Erscheinungsweisen ihrer unmittelbaren Präsenz, sei es als Erleben eines inneren Lichts, von dem manchmal Menschen sprechen, als Gewahrsein einer umfassenden Verbundenheit, als überströmende Gnadenfülle oder als eine Art vibrierender Energie, die den Menschen in außergewöhnlichen Augenblicken durchrieselt und strahlen lässt. Wenn wir erkennen wollen, wer wir wirklich sind, müssen wir erstmal beginnen, unsere Gedankenwelt zu beruhigen, um tiefer nach innen spüren zu können. Das ist aber nur möglich, wenn wir das, was sich in uns zeigt, das ist die Meditationspraxis, nicht ergreifen oder dem weiter nachgehen, sondern es einfach nur geschehen lassen. Gerade dann, wenn wir ruhig werden wollen, wird es zunächst lauter. Davon sprechen alle Schüler, die Meditation praktizieren. Das ist normal, denn wenn wir innehalten, beginnen wir erst zu hören, wie viele Geräusche in uns sind. Es ist sogar ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass die Sinne wach werden. Es kommt zunächst also darauf an, dass, was uns 24 Stunden am Tage beschäftigt, loszulassen. Es ist, wie manche Meditationslehrer sagen, ein Sterben auf dem Meditationskissen. Somit entsteht in uns ein Ort der Stille. Das ist eine Ressource. Man muss sich das vorstellen, wir haben einen Ort der Stille in uns, zu dem wir immer hingehen können. Der frei ist von alltäglichen Konflikten, Bewertungen und Erwartungen. Gleichzeitig wird unser Bewusstsein dabei weiter und offener für das Hintergründige und das Umgreifende. Umgangssprachlich würden wir einem Menschen ein starkes Ich dann zuschreiben, wenn er weiß, was er will, sich seine Meinung sagen traut und tatkräftig für seine Ziele eintritt. Auch Toleranz und Dialogfähigkeit sind Ausdruck eines gesunden, eigenständigen Ichs, das wir brauchen, um gut leben zu können und unsere Ziele auch erreichen zu können. Das starke Ich wird jedoch zum Ego, wenn es seine Ziele gegen die berechtigten Ansprüche anderer durchsetzt, die Grenzen nicht respektiert, kontrolliert und manipuliert, um für sich selber das Beste herauszuholen. Es sind also vor allem jene Gedanken und Gefühle und Handlungen, die in Beziehungen, Sie merken es, wenn Sie in einem Kreis zusammensitzen, plötzlich so unangenehme Atmosphäre hervorrufen, wenn jemand nur von sich oder Seins einbringen möchte und das andere gar nicht hören möchte oder gar nicht wahrnehmen möchte. Und wir wissen, dass wir dadurch, durch so ein Vorgehen, uns selber und auch anderen schaden. Auf die Spur unseres Egos und unserer Ego-Verstrickung gelangen wir schon durch wenige und sehr einfache Fragen. Wie zum Beispiel, löst der Erfolg eines anderen in mir Neid aus oder erhöhen schlechte Nachrichten über andere mein Selbstwertgefühl? Manipuliere und kontrolliere ich Beziehungen, um Bestätigung zu erlangen? Reagiere ich gekränkt oder beleidigt, wenn mich jemand sachlich kritisiert? Lehne ich andere ab, wenn sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte? In Situationen, in denen wir vom Ego dominiert werden, erleben wir uns verbissen, das sind so gute Zeichen, gierig, eifersüchtig, unversöhnlich, hart und abwertend. Wir hören nicht zu, halten gerne an unseren Vorurteilen fest und beziehen unsere Sicherheit eher aus materiellen Werten und äußerem Ansehen. Das Ego, und das ist das Fatale dran, deckt die innere Empfindsamkeit zu und lässt den natürlichen Strom anteilnehmender Gefühle versiegen. Die Folgen sind soziale Kälte, mangelnde Mitmenschlichkeit und fragmentierte Beziehungswelten, in denen keine verlässlichen und langfristigen Bindungen entstehen können. Das Ego blockiert unsere kreativen Kräfte und macht uns taub für Intuitionen. Das ist auch sehr wichtig, weil wir uns abschneiden von dem größeren Ganzen und weniger durchlässig dann sind. Vor allem aber zeigt es sich im tiefen Misstrauen gegen alles, was einfach passiert. Das hat zur Folge, dass wir uns einer kreativen Auseinandersetzung mit Lebensumständen, die uns voranbringen könnten, verweigern. Die Überbetonung des Ich kann, ich bin und ich habe, das vielleicht im jungen Erwachsenenalter sehr gesund ist und auch eine Zeit lang wir vielleicht sogar brauchen, um unsere Ziele zu verwirklichen, um uns bewundern zu können. Aber je älter wir werden, desto wichtiger ist es, dass es mehr in den Hintergrund tritt. Diese Krise, die meistens in der Mitte des Lebens einsetzt, Midlife Crisis, ist dann oft der Ausgangspunkt des spirituellen Suchens, das von der Frage, wer bin ich wirklich, motiviert wird. Dabei wirkt das Ego oft als Barriere auf dem Weg zur Selbstfindung. Ähnlich wie bei der Arbeit an Widerständen in der Psychotherapie ist aber zu berücksichtigen, dass das Ego nur der wirklich abbauen kann, wer sich selber gegenüber mitfühlend und wertschätzend verhält, um hier sich für eine Transformation zu öffnen. Wenn wir aber bereit sind, am Ego zu arbeiten, beginnt allmählich ein Prozess des Loslassens und Entdeckens. Die innere Wahrnehmung wird intensiver. Fassaden, die wir vielleicht aufgebaut haben, beginnen sich aufzulösen. Wir erfahren uns zunehmend lebendiger und wahrhaftiger. Wir brauchen nichts mehr den anderen vorzumachen. Wir dürfen so sein, wie wir wirklich sind. Es beginnt aber auch eine Zeit, in der das bisherige Leben in seinen Begrenzungen als zunehmend leidvoll erfahren wird. Das hat damit zu tun, dass sich das Ego mit seiner ganzen Kraft gegen diesen Transformationsprozess stemmt, um nicht an Einfluss zu verlieren. Dadurch kann es zu stürmischen Umbrüchen, radikalen Zweifeln und heftigen Krisen kommen. Gerade im Leiden oder in Phasen der Dunkelheit lässt sich jene Tür finden, die nach innen aufgeht und damit den Zugang zu verborgenen Potenzialen und Lösungen eröffnet.
Zum Schluss des heutigen Fokus möchte ich Gedanken von Silvester Walch nochmals zusammenfassen. Wenn wir für einen Wandel reif und offen sind, erfahren wir, dass das Leben mit seinen Krisen und Übergängen von einem sicheren Wesensgrund getragen wird. Das macht Entwicklung erst möglich. So sind wir auch imstande, bewusst anzunehmen, was das Leben in jedem Augenblick von uns fordert. Wir können unserem Ende versöhnt und gelassen entgegensehen.
Es konfrontiert uns immer wieder mit Situationen, in denen wir wachsen können, so schwierig sie auch erscheinen mögen. So gesehen wird jede Situation zum helfenden Freund und jedes Hindernis zum ermutigenden Lehrer. Es sind ungewohnte Wege, die sich auftun, wenn wir uns auf diese Einsichten einlassen. Wir dürfen aber fest darauf vertrauen, dass wir durch den Prozess der Bereitschaft zur inneren Verwandlung auch in unserem Alltag zu Furchtlosigkeit, Gelassenheit und tiefer Empathie befähigt werden.
Das war die heutige Sendung. Marion Flatz-Meser wünscht Ihnen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Fokus widmete Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Mit der Lehrlingsausbildung bieten wir der Vorarlberger Jugend eine chancenreiche Zukunft.